Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht's um eure Zuschriften, die ich wieder sehr gerne beantworte. Das ist ein bunter Strauß, da geht's nochmal um Wölfe, um die Spürhunde, es geht um Stadtbäume und Allergien, es geht um Baumgeschwüre und andere Merkwürdigkeiten und um gute Nachrichten, die man nicht übersehen sollte. Also viel Spaß beim Reinhören. Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald. Heute geht's um eure Zuschriften. Also, alles, was ihr mir eingeschickt habt an E-Mails zu mir, das wird heute beantwortet. Ich hoffe, wir kommen so wie jedes Mal wieder durch. Und dann schauen wir mal, wer die erste E-Mail geschrieben hat. Die hat Katja geschrieben. Katja, du musstest bei dem ersten Artikel, den du mir geschickt hast, das ist ein Artikel von Geo, da geht's um die Wüste, wie heißt die Wüste? Ich schaue mal gerade, ist das Taklamakan? Moment, doch genau, nee, Taklamakan, so heißt die Wüste. Der Artikel ist, da geht es darum, dass die zum CO2-Speicher wird durch Wiederaufforstung und dass du schreibst, wir wissen leider vieles nicht, was überall in der Welt an positiven Dingen passiert, die die Zuversicht stärken können, die es braucht. Und da hast du vollkommen recht. Wir müssen unbedingt auch auf die positiven Sachen achten, um unsere Zuversicht zu erhalten. Und es gibt ganz viele positive Meldungen. Und du hast vier angehängt. Und die eine über die Wüste Taklamakan in China. Ich habe mir den Artikel auch angeschaut. Die ist wirklich cool, weil die dortige Euphrat-Pappel, die ist stark zurückgegangen im Bestand und durch Wiederaufforstung hat die wieder erheblich zugelegt. Also da wird tatsächlich auch, leider nicht nur, eben auch mit heimischen Baumarten aufgeforstet, um die Wüste einzudämmen. Und gleichzeitig hilft das natürlich auch diesem Flussökosystem. Ganz wunderbar. Gut, weiter geht's. Tobias, du hast die Folge mit Alessandro zum Thema Wolfsmonitoring gehört. Und du bist auch im Wolfsmonitoring aktiv und du sagst, in Bezug auf das Heulen der Wölfe gibt es bei euch, zumindest bei euch in der Lausitz, in deinem Landkreis, eine Möglichkeit, die Wölfe zu einem bestimmten Zeitpunkt heulen zu hören. Und zwar bei euch ist das jeden Mittwoch 15 Uhr, wenn die Sirenen angehen, wegen dem Probealarm. Bei uns ist es übrigens hier Samstagmittag. Ja, gut, also da dürfte wahrscheinlich auch Alessandro nichts dagegen haben. Da kann man eh nichts dran ändern, einem Probealarm. Und wenn man dann einfach mal in die Landschaften lauscht, ob man dann die Wölfe mitheulen hört, cooler Tipp, vielen Dank. Nancy, du reagierst auch auf den Wolfs-Podcast mit deiner E-Mail und schlägst einen Film vor, den es auf YouTube gibt. Der heißt Wölfe und Menschen wegen zur Koexistenz, weil da ganz viele Dinge, wie du schreibst, einfach nochmal erklärt werden und auch nochmal das Monitoring und auch der Herdenschutz, also solche Filme kann es ja gar nicht genug geben und machst auch noch den Vorschlag, mich mit einem weiteren Wolfsexperten zu vernetzen. Halte ich in meinem Hinterkopf, wir hatten das Thema jetzt sogar schon zweimal und werden es sicher auch nochmal aufgreifen, aber natürlich in größeren Abständen, weil das eine interessante Mischung bleiben soll und vielleicht bietet sich das dann an, wenn es beim Wolf mal wieder was Neues, hoffentlich Positives zu vermelden gibt. Marion, du schreibst auch so eine Wolfsfolge und da geht's um den Hund. Dich würde interessieren, ob sein Hund, also von Alessandro oder Hunde im Allgemeinen, riechen, ob es sich um einen großen Beutegreifer handelt, ob man es vom Hund irgendwie anmerkt. Alessandro hatte bei uns noch einen Vortrag gehalten, hat er mal erklärt, der Hund wird letztendlich trainiert wie bei Drogenspürhunden, also mit Wolfslosung, mit kleinen Proben und dann wird er belohnt, wenn er das riecht. Also der wird speziell auf Wolfslosung trainiert, also nicht auf Fuchslosung und zeigt auch nicht bei Rehen an oder so, sondern nur beim Wolf, weil er gelernt hat, wenn es genauso riecht nach dem da, dann ist das ein Geruch, der mit was Positivem verbunden ist, zum Beispiel, dass er dann spielt mit Alessandro oder ein besonderes Leckerchen kriegt. Ne? Also der zeigt nicht allgemein große Beutegreifer an. Miriam, du schreibst, dass dich als Thema für den Podcast mal der pflanzliche Bewuchs an Bäumen interessieren würde. Also von Schlingpflanzen über Moose bis hin zu Flechten. Welche leben in Symbiose, welche sind Schmarotzer? Ja, könnte man tatsächlich was machen. Weil da gibt es ja tatsächlich diese ganze Bandbreite, also von Misteln über Waldgeißblatt, über ja, Flechten, Moose und so weiter und so fort. Kann man tatsächlich mal ins Auge fassen, müsste ich mal überlegen, wie man das gestaltet. Ja, okay, kommt in unseren Ideenpool. Vielen Dank. Melanie, du hast eine Frage zu blauen Punkten im Essener Kruppwald. Also wurden einige Bäume mit blauen Punkten markiert und auf Nachfrage sagt die Stadtverwaltung, da werden Neuaustriebe beschnitten. Ob das überhaupt nötig ist? Natürlich nicht bei Bäumen, ne? Muss man ganz klar sagen. Also je mehr man dran rumschnipselt, desto instabiler werden Bäume. Also typisches Beispiel ist, wenn dicke Äste abgeschnitten, da kommen ganz viele Neuaustriebe, weil der Baum die ausfallende Krone zu kompensieren versucht. Der bekommt ja dann Hunger, der hat nicht genug Blätter, kann nicht mehr genug Photosynthese machen. Also das ist eine Notreaktion. Und wenn man die jedes Jahr wieder zurückschneidet, kommen die halt jedes Jahr wieder. Vielleicht macht man das dort aus ästhetischen Gründen. Manche Leute haben ja einen anderen Geschmack als ich zum Beispiel. Oder man macht es, weil die Bäume sonst in irgendwelche Radwege reinwachsen. Ne? Kann man ja auch verstehen. Weiß ich natürlich nicht, was die dort bewegt, bei Bäumen Neuaustriebe abzuschneiden. Aber grundsätzlich, dass es grundsätzlich für die Bäume notwendig wäre, das halte ich für ein Gerücht. Tobias, du schreibst mich nochmal an, weil du hattest zum Beispiel den Vorschlag mit der Campfire-App gemacht. Das wisst ihr ja, ihr könnt den Podcast auch auf Campfire hören. Das ist ein Berliner Startup, also in Deutschland. Das kann man ja heutzutage gar nicht oft genug betonen, wo das alles dann gehostet wird. Und da könnt ihr mitdiskutieren. Also da beantworte ich ganz viele Fragen. Ich glaube, Tobias, wenn du der Tobias bist auf Campfire, dann habe ich auch schon einige Fragen von dir dort beantwortet. Aber du hast in deiner E-Mail ja noch andere Sachen angefragt. Zum Beispiel als Podcast-Gast nach Hannah Asil. Die kennt ihr vielleicht von Seven vs. Wild. Die ist eine Wildtierfotografin und reist mit dem Motorrad überall rum, mal als Gast einzuladen. Ja, und du hast gefragt, ob es für den Podcast langfristige Ideen gibt, weil du natürlich hoffst, dass ihr noch einige Jahre zuhören könnt und vielleicht ist irgendwann Pläne, gibt es mal an Tobias abzugeben oder so. Wir machen das ja schon längst zusammen. Die Idee des Podcasts war eine Idee von Tobias und wir haben es von Anfang an zusammen gemacht. Also Tobias ist immer mit an Bord. Der kümmert sich im Moment um den Background, also um das Hosting, Vermarktung, Schnitt. Also das macht er nicht selber, sondern das muss halt organisiert, vergeben werden, beauftragt, entsprechend hochgeladen werden dann und so. Also das sind alles Dinge, Gäste einladen, das macht alles der Tobias. Ist übrigens auch in einigen Folgen selber schon dabei. Und ja, wir haben langfristige Pläne. Warum? Weil es Spaß macht und man mit diesem Podcast einiges bewirken kann. Wer ist Mann? Wir. Ihr und ich. Der Podcast hat echt eine Wirkung. Ich hatte das an anderer Gelegenheit schon mal gesagt, weil es hören sehr, sehr viele Menschen zu. Wir sind ja im Bereich Wissenschaftspodcast immer relativ vorne mit dabei, also ganz, ganz gut unterwegs. Und das ist, da kann man natürlich auch politischen Druck aufbauen. Und man kann viele Menschen erreichen, informieren und so weiter. Und nochmal, es macht einfach total viel Spaß. Also von daher freue ich mich wirklich über jeden und jede, die zuhört. Und natürlich auch, wenn wir da ein bisschen in Interaktion treten. Und das ist für uns so das Salz in der Suppe. Und ja, wir werden das sicher noch lange, lange machen. Konstanze, du schreibst nochmal. Das war, glaube ich, zu der Podcast-Folge, wo ich auch Fragen beantwortet habe. Da ging es um Gemmotherapie, also um Knospentherapie und wo ich gesagt habe, man sollte aber nicht so viel abmachen. Und jetzt schreibst du, in meiner Ausbildung zur Heilkräuterexpertin habe ich gelernt, dass ich nur so viele Kräuter sammle, wie ich für mich selbst benötige. Und zwar so, dass der Nächste, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier richtig lesen kann, der in der Nähe sammeln käme, nicht sehen kann, dass ich vorher an dieser Stelle Kräuter gesammelt habe. Das ist natürlich eine schöne Vorgehensweise, genauso sollte man das machen. Also insofern war deine Ausbildung da wirklich gut. Es ist nichts dagegen einzuwenden, hier und da mal was aus der Natur mitzunehmen. Das darf man ja auch offiziell sogar. Aber da gibt es ja diese Handstrauß-Regelung auch. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel was für eine Blumenvase sammle, für eine Vase einen Strauß oder für eine Mahlzeit. Das gilt zum Beispiel bei Pilzen. Dass man immer sagt, A, zum einen Respekt anderen Menschen gegenüber, die auch noch was sammeln wollen, und B, Respekt der Natur gegenüber, die das ja nicht für uns alles sprießen lässt, sondern die selber dort Fortpflanzung betreibt, Photosynthese betreibt, und die wir zu sehr stören, wenn wir da alles abgrasen. Und genau darauf sollte man eben achten, und das betonst du doch mal. Vielen Dank. Patrick, du hast zwei Fragen zum Thema Klimawandel. Werden sich durch den Klimawandel neue Arten entwickeln, beziehungsweise werden sie aussterben oder sich anpassen, sowohl Tiere oder Bäume, Pflanzen und so weiter? Ja, können wir pauschal mit Ja beantworten. Es werden sich neue Arten entwickeln, bei Bakterien zum Beispiel, kann man das schon beobachten. Es gibt Bakterien, da erscheint ja demnächst mein Buch, Bakterien, die heimlichen Helden. Das Wahnsinn ist, was diese kleinen Einzeller alles organisieren. Also man spricht denen übrigens in der konservativen Biologie mittlerweile sogar ein Bewusstsein zu. Die organisieren sich, die kommunizieren miteinander, die führen regelrechte Kriege miteinander und die passen sich an, indem sie zum Beispiel anfangen, Mikroplastik zu zerlegen. Das ist eine super Hoffnung für uns. Und die helfen auch Bäumen, sich anzupassen an den Klimawandel. Die helfen den Bäumen, sich anzupassen an eingeführte tödliche Pilzarten und so weiter. Also entwickeln sich ständig irgendwas, aber es sterben natürlich auch massenhaft Arten aus. Ne, wenn wir Ökosysteme durch den Klimawandel so verändern, dass sie dort nicht mehr leben können. Also das passiert. Also es passiert gerade ganz, ganz viel in der Natur, was wir alles nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen kann die Devise nur lauten, aufhören damit, an der Klimaschraube zu drehen. Zweite Frage von dir war, da es immer wärmer wird, werden die Tiere dann noch Winterruhe oder Starre oder Schlaf betreiben oder wird dieser kürzer? Ja, das stimmt. Also der Winterschlaf wird dann kürzer. Bei Bären zum Beispiel ist es so, also Braunbären, dass die zur Not auch ganz auf den Winterschlaf verzichten. Dann hätten sie ja auch noch mehr zu fressen, wenn das nicht alles, die ganze Landschaft unter Schnee und Eis versinkt. Also das, und oder auch Winterruhe, das lässt eben natürlich auch nach, also auch die Eichhörnchen zum Beispiel, die haben immer wieder schläfrige Tage dazwischen oder Dachse und so weiter, die werden dann früher aktiv. Für die Insekten ist es natürlich schlecht, da müssen wir mal gucken, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es für die ist, wenn die Winterstarre nicht da ist, weil die verschlafen in Anführungszeichen halt nahrungsarme Zeiten, das machen ja alle, die eine Art Winterschlaf machen. Das heißt, wenn sie wach sind, müsste dann Nahrung zur Verfügung stehen. Also für Bären ist es relativ unproblematisch. Für Dachse auch. Ne? Die können auch graben, die fressen auch Insektenlarven oder Regenwürmer und so weiter. Aber für Insekten, die zum Beispiel auf Blüten angewiesen sind, wenn der Winter mild ist, ist es natürlich blöd, wenn sie aufwachen und da blüht noch nichts. Ne? Also das wird schon noch ein ordentliches Problem. Und dazu kann man eben nur noch mal sagen, stoppst diesen Wahnsinn, und das kann man eben auch machen, nämlich indem wir mehr Wälder zurückkehren lassen, die es kühler machen, die für mehr Regen sorgen, die diesen Klimawandel zumindest lokal ein wenig zurückdrehen. Das geht, und das wusste eben schon Alexander von Humboldt, das hatte ich ja in einer der letzten Folgen vorgelesen aus seinem Buch. Ganz bewundernswert wirklich, was der alles schon erkannt hat, und wir haben es halt immer noch nicht gelernt. Denise, du sagst oder schreibst, dass du gerne meinen Podcast bei einer guten Tasse Kaffee mit Bums, schreibst du, keine Ahnung, was du da reinschüttest, anhörst. Und bei einer der letzten Folgen musstest du dann schmunzeln, weil du hast ein Foto dazu geschickt mit einer Sammlung von Kaffeetassen und schreibst es nur die Hälfte, dass du halt auch Urlaubsmitbringsel dann sammelst in Form von Trinkgefäßen. Und wünscht weiterhin viel Freude und Erfolg beim Podcasten. Und findest es schön, dass es noch Menschen gibt, die den Wald nicht nur als finanzielle Schatzkiste sehen, sondern einen wunderbaren Lebensraum von großartigen Geschöpfen, von denen wir so viel lernen können. Ja, vielen Dank, Denise. Clemens, du schickst einen Link zu Tagesschau-Nachrichten. Und da gibt es eine Studie der TU München. Und du fandest die, ja, das hat dich entsetzt, als du das gehört hast. Und die kann ich gerne mal einordnen. Da ging es um, Überschrift war Europas Wälder im Dauerstress. Das ist eine Modellrechnung der TU München, zeigt, dass Brände und Schädlingsbefall in Europas Wäldern stark zunehmen können bis 2100. Und schauen wir mal, was da alles eingerechnet worden ist. Da geht es aus dem Worst-Case-Szenario, es wird 3 Grad wärmer und dann, ne, klar, logisch gibt es dann mehr Borkenkäfer in den Fichtenplantagen. Und dann steht zum Beispiel drin, die Wälder, so wie wir sie heute kennen, wird es bei über 3 Grad Temperaturanstieg nicht mehr geben. Die Fichte wird verschwinden, genauso wie fast überall die Buche. Schon heute sind 4 von 5 Bäumen in Deutschland krank. Zwar wird es in ein paar Jahrzehnten immer noch große Waldgebiete in Europa geben, doch die werden anders aussehen, sagt der Waldökologe Henrik Hartmann vom Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg. Ja, das ist ein besonderer Knilch, dieser Henrik Hartmann. Er hat zum Beispiel als eine seiner ersten Amtshandlungen, als er ernannt wurde, ich glaube von Özdemir seinerzeit, für das Julius-Kühn-Institut eine Pressemitteilung rausgegeben, in der er gegen mich gehetzt hat. So, und schreibt, hat dann so sinngemäß geschrieben, so eine Art, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr, dass es ja nicht die Fichte ist, sondern die Buche, die schwerpunktmäßig jetzt aktuell in Deutschland verschwindet. Und da muss man sagen, Leute, Augen auf. Also sehr, sehr merkwürdige Aussagen, die dieser Mann getroffen hat. Es verschwindet natürlich schwerpunktmäßig die Fichte, gefolgt von der Kiefer. Das sieht man auch an der Bundeswaldinventur. Das kann man nachgucken. Also wenn solche Leute sagen, sie sind Wissenschaftler, dann müssen sie schon auch den Daten vertrauen, die wissenschaftlich erhoben werden. Und die Buche hat in verschiedenen Studien sogar Ausbreitungspotenzial, um das mal einzuordnen. Ja, auch Buche und Eiche stirbt in Deutschland ab, aber das hat häufig forstwirtschaftliche Gründe, weil der Boden, also der Großteil, über die Hälfte des Bodens ist in vielen Bundesländern in den Wäldern schon kaputt gefahren und diese kaputt gefahrenen Böden speichern kaum noch Wasser und unsere heimischen Laubwaldökosysteme verbrauchen im Sommer gespeichertes Winterwasser. Und wenn die Böden im Winter kein Wasser speichern, trocknen sie im Sommer sehr schnell aus, weil das ganze Porenvolumen eben durch Maschinen zusammengedrückt worden ist. Und dann vertrocknen tatsächlich auch Buchen und Eichen. Und wenn ich diese Wälder zusätzlich noch auflichte, dann kommt natürlich viel mehr Wärme rein und das Wasser verdunstet noch schneller. Also die Schäden, die sind meiner Meinung nach zum größten Teil forstwirtschaftlich bedingt und dann erst durch den Klimawandel, der verschärft diese forstwirtschaftlichen Schäden. Das wird hier nicht thematisiert. Naja, aber man weiß eben auch zumindest, dass einige Leute, die an solchen Dingen mitarbeiten, ein wenig befangen sind. Und dann schreibt man eben zum Beispiel auch, wer im Jahr 2100 durch den Wald spaziert, der wird auf andere Baumarten treffen, die, also ich zitiere hier, die man bisher vor allem aus dem Urlaub kennt, also die Douglasie aus Nordamerika oder die Zeder vom Mittelmeer. Und da muss man sagen, Leute, ne? Also das steht auch, dazu gibt es dann mehr und mehr Versuchsflächen. Es gilt herauszufinden, wo welche Baumartenkombinationen funktionieren. Der Wald wird den menschengemachten Klimawandel meistern, sagt Henrik Hartmann, Rupert Seitel. Muss man echt sagen, Leute, also A, wir wissen nicht, was passieren wird. Das nennt sich Zukunft. Und B, das Klima hier kann auch ganz anders werden. Denn wenn der Golfstrom weiter so nachlässt, dann sind die aktuellen Szenarien für das westeuropäische Klima eigentlich ganz andere. Die sagen, es kann durchaus in wenigen Jahrzehnten schon sehr viel kälter werden hier, quasi lokal. Global heizt sich das Klima auf, aber durch die fehlende Fernheizung des Golfstroms wird es hier lokal deutlich kühler. Und davon abgesehen gibt es sogar aus konservativen forstwissenschaftlichen Kreisen mittlerweile Studien, die sagen, und das sagen wir hier schon seit 30 Jahren, die Douglasie als Baumart der Kaltregenwälder kann in einem sich aufheizenden Klima ja gar nicht Bestand haben und stirbt hier in Deutschland auch schon großflächig ab. Also wenn da jemand schreibt, im Jahr 2100 wird man auf mehr Douglasie treffen, ich mir sage, Leute, macht jetzt bitte das Märchenbuch zu und besinnt euch auf Wissenschaft. Das Problem ist ja, die Tagesschau kann dafür, meines Erachtens gar nichts dafür. Die verlassen sich drauf, das ist ein forstwissenschaftliches Institut, das ist die TU München, die zusammen mit Waldwissenschaftlern, so nennt sich es ja, eigentlich heißen die Forstwissenschaftler, wenn die sagen, so kommt das, dann wird das schon stimmen. Und dann schaut man sich die Leute mal an, die Forschenden, und da tauchen dann Leute auf und sagt, mit denen habe ich persönlich schon schlechte Erfahrungen gemacht in Bezug auf ihre wissenschaftliche Expertise. Also es sind einzelne Menschen dabei, die eine merkwürdige Vorstellung von Forschung haben. Und das wiederum kann eine Tagesschau nicht herausfinden. Ne? Also das, da muss man wirklich sagen, irgendwo ist dann auch Schluss für die mit der Recherche. Aber das ist nicht in Ordnung. Dafür braucht man eine große Glaskugel, um solche Vorhersagen zu treffen. Das empfinde ich als unseriös, vor allem wenn man dann behauptet, dass da mehr Douglasien und Zedern auftreten werden und so weiter und so weiter. Also das sind alles so Sachen, Da steht zum Beispiel auch drin, dass der deutsche Wald heute schon mehr CO2-Gase freisetzt, als er absorbiert. Da wird aber nicht geschrieben, das ist wegen dem Holzeinschlag. Das ist ganz überwiegend wegen zu viel Holzeinschlag. Das, auch das zeigt die Bundeswaldinventur ganz klar. Also das, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Ein Teil liegt auch am Klimawandel, die Aufwärmung, dass diese naturfernen Fichtenplantagen absterben. Aber noch mehr Frischholz wird eingeschlagen, also frisches Holz und noch mehr gesunde Bäume werden eingeschlagen. Also das ist Holz, was die Forstindustrie aus dem Wald entzieht. Und eingeschlagenes Holz ist immer eine Freisetzung von CO2 in Bezug auf die Waldfläche. Und das, wenn das kommentarlos einfach steht, heute setzt der deutsche Wald mehr CO2-Gase frei, als er absorbiert, dann denken ja alle, das ist der Klimawandel. Nein, das ist überwiegend Forstwirtschaft. Und auch das wird hier nicht thematisiert. Also muss man wirklich sagen, sollte diesem Institut mal ein negatives Rating geben, wenn die solche Sachen veröffentlichen. Ne? Das finde ich nicht in Ordnung. Zumindest, wenn es dann so in der Tagesschau übernommen wird. Ne? Also da müssten Sie ja dann widersprechen, wenn Sie sagen, wir sind da falsch zitiert worden. Gut, es war eine etwas längere Antwort. Ihr seht schon, das treibt bei mir so ein bisschen den Puls hoch, ne? Weil da Sachen einfach falsch eingeordnet werden. Und es erzeugt dann halt auch ein Bild der Hilflosigkeit, was völlig überflüssig ist, weil dagegen kann man was machen, gegen zu viel Holzeinschlag, ne? Indem man zum Beispiel weniger Holz verbrennt. 60% des Holzverbrauchs in Deutschland wandern ja direkt in den Ofen. Da könnte man ja mal was dran machen. Kevin, du bedankst dich für den Podcast, wie viele andere auch, finde ich auch toll, und hast dir ein Stückchen Wald gekauft. Und 4,8 Hektar, das ist ja schon ganz ordentlich, ne, für privaten Wald. Also es sind ja fast 50.000 Quadratmeter in der sächsischen Schweiz. Und dein Ziel ist klar, du möchtest nichts fällen. Und da musst du dich gegen örtlichen Widerstand durchsetzen, auch gegen den örtlichen Förster, also dem anscheinend die Buchen ein Dorn im Auge sind. Das ist ja auch ganz merkwürdig, ne? Und mit der Jagd musst du noch abwarten, bis es im Grundbuch eingetragen ist. Und dann kannst du übrigens nicht, musst du dich nicht bis zum Jagdpächter durchfragen, sondern das macht die untere Jagdbehörde. Da kannst du dann beantragen, dass auch diese Fläche von der Jagd ausgenommen wird. Das werden wir ja dieses Jahr hier auch durchziehen und dann live berichten. Und so lange möchtest du auch warten. Und schreibst du immer auch für die Themenfindung bei euch zuständig ist, hat eine Gratiswaffel im Café Blattwerk verdient. Tja, also das seid ihr teilweise auch ihr. Und teilweise ist es Tobias, teilweise bin ich's. Das ist eine große Gemeinschaft. Und wir haben übrigens so ein Waffel-Event. Ich weiß gar nicht, muss ich mal Johanna fragen. Das ist ja Tobias' Frau und auch Geschäftsführerin. Wir hatten auch schon mal so ein Waffel-Event. In so ein Meet and Greet sozusagen im Café, ob wir das nicht mal wiederholen. Das ist eine schöne Erinnerung, muss ich mal nachfragen. Die nächste E-Mail kommt von Frank. Frank hat in meinem letzten Podcast zur Brombeere die Kratzbeere vermisst. Da gab es, glaube ich, auch mal so einen Schnaps auch oder so einen aufgesetzten Kratzbeere oder so. Also Kratzbeere, ich glaube ja. Und schreibt, irgendwie kennt die kaum jemand, weil sie unscheinbar ist und kleiner im Wuchs als die Brombeere, und du willst nicht klugscheißen, aber diese wilde Brombeerenart hängt mir ständig in der Hose, wenn man an Waldrennen bzw. in Lichtung unterwegs ist. Und ob ich das nochmal erwähne, gut, ist hiermit passiert. Die Früchte, schreibst du noch, also noch Nachtrag, PS, die Früchte der Kratzbeere sind aber im Gegensatz zur Brombeere bläulich, kleiner und nicht so ertragreich, aber trotzdem sehr lecker, aber halt recht selten. Und schöne Grüße, Frank. Also ich, ja, das stimmt. Also ich habe die auch schon gegessen. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ja, es gibt auch, die sind halt seltener, zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich finde, die schmecken nicht ganz so gut. Aber gut, das vielleicht liegt es auch daran, dass die hier bei uns ein bisschen benachteiligt sind und nicht so viel Sonne abkriegen. Dann schmecken ja auch die normalen Brombeeren nicht so gut. Timo, du fragst, ob man auf normalen Waldwegen einen E-Scooter benutzen darf. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil, aber nochmal, ich bin ja kein Jurist, ich kann nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Ich glaube deswegen nicht, weil die Dinger müssen ja ein Kennzeichen haben und fallen damit in eine andere Kategorie. Müssen ja angemeldet werden, versichert werden und so weiter, und wir würden damit meiner Meinung nach behandelt wie ein Mofa, und das ist im Wald auch nicht zulässig. Weiß ich aber nicht so genau, müsste man mal einfach beim Forstamt nachfragen. Die sollten sowas nachschauen können. Dennis, du fragst, welche Buchtipps ich zum Themenkomplex deutsche Wälder und in Deutschland vorkommende Baumarten, Tierarten geben kann. So, dass du dir grundsätzlich auch mal den einen oder anderen Buchtipp wünscht. Ja, könnte man mal machen. Also vielleicht einfach mal eine ganze Podcast-Folge zum Thema empfehlenswerte Bücher. Da würde ich mich mal mit meinem Team abstimmen, also mit dem Team der Waldakademie. Teamkolleginnen und Kollegen, die da eine gute Sammlung schon angelegt haben. Also ein Buch zum Themenkomplex gibt es natürlich nicht. Also wenn ihr was rund um den Wald als Ökosystem wissen wollt, dann würde ich natürlich das eigene Buch Waldwissen empfehlen. Und nicht, weil es das eigene ist, sondern weil es das umfassendste ist zu dem Funktionieren des Ökosystems. Also von Bakterien bis zu den Säugetieren, bis zu den Bäumen, und wie das alles zusammenhängt. Das ist das Buch Waldwissen. Das ist ja das Grundlagenbuch für den neuen Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement, der an der Hochschule Eberswalde gelehrt wird. Aber es geht ja darum, vielleicht auch Bücher zu Tierspuren, Bestimmungsbücher, was ist da besonders gut? Schöne Anregung. Das werde ich mal besprechen im Team und mal gucken, weiß nicht, ob der Patrick da besonders gut Bescheid weiß oder Selina. Mal einen von den Kolleginnen oder Kollegen nehmen und mit denen zusammen vielleicht die Folge machen. Ja, schöner Tipp. Uli, du schreibst mir aus Schleswig-Holstein und hörst den Podcast regelmäßig und vermisst ein Thema. Das ist nämlich die Nacht im Wald. Ob es dazu schon eine Folge gibt. Also eine ganze Folge zum Thema Nacht im Wald, also weil da eben alles anders ist, wie du schreibst, ne, Tiere und so weiter.
Werbung.
Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne, die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netzqualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also, könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Und man das ja auch machen darf, ne? Man darf ja zu jeder Tages- und Nachtzeit, zumindest in den meisten Wäldern Deutschlands, durchlaufen. Das ist übrigens was die Forstlobby verhindern wollte, als das letzte Bundeswaldgesetz im Entwurf diskutiert wurde, dass Leute das nicht mehr machen dürfen. Das fände ich schon echt eine Schweinerei, da muss man wirklich sagen. Es gibt ein freies Betretungsrecht und das ist schon hier und da eingeschränkt. Das muss man nicht immer weiter einschränken. Aber es ging um die Frage, soll man dazu mal eine Folge machen? Also ich habe einige Aspekte davon schon mal in einer Survival-Folge gehabt, also Überleben im Wald, beschrieben, was nachts im Wald passiert. Aber trotzdem kann man das mal machen. Nehme ich auch gerne mal als Anregung für eine Folge mit, eine Nacht im Wald. Mensch, da muss ich ja selber ins Dunkle raus. Na gut, wobei, es wird ja immer später jetzt. Ah, da muss ich mich beeilen, ne? Wenn Tage zu lang sind, dann muss ich dann um Mitternacht noch draußen unterwegs sein. Aber wir schauen mal. Alles klar, Uli, vielen Dank. Julia, du warst im Waldviertel in Niederösterreich spazieren und hast einen Baum gesehen, der ganz merkwürdig aussah. Nämlich der hat so einen dicken Knubbel unten am Stamm, also wirklich so ein schöner, schlanker Stamm und wirklich einfach wie so eine riesenrunde Kugel in der Mitte. Und man sieht in der Mitte schon, also weil du dich fragst, was das ist, eine Verletzung. Und das ist genau der Punkt. Das sind im Prinzip sowas wie Geschwüre. Also der Baum ist verletzt, das sieht man auf dem Foto auch. An einer Stelle ist er nämlich auf, diese Beule. Und dann dringen, je nachdem, Bakterien oder Pilze ein. Und der Baum versucht, das abzuheilen. Der versucht, das zu schließen, diese Wunde. Das ist ja wie eine offene Wunde auf der Haut. Die versucht unser Körper auch zu schließen. Und die Pilze und Bakterien arbeiten drin aber immer weiter und brechen wieder auf. Und er versucht, wieder zu verheilen. Und es bricht wieder auf und er versucht zu verheilen. In diesen Geschwüren bilden sich also trotzdem auch Jahresringe. Der Baum beschleunigt da das Wachstum. Also er kann schon auch an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich schnell wachsen, wenn es sein muss. Kriegt es aber offensichtlich nicht in den Griff, weswegen davon ausgehen ist, dass diese Beule im Laufe der Jahre noch viel größer werden wird. Oliver, du schreibst zu einem wichtigen Thema, nämlich dem Thema Gentechnik. Da geht es um das EU-Parlament, weil es ein neues Gesetz zum Thema Gentechnik erlassen möchte. Nachdem man Kulturpflanzen und sogar Wildpflanzen wie Bäume an bis zu 20 Stellen im Genom verändern darf, ohne Kennzeichnungspflicht beim Anbau oder auch bei Lebensmitteln und ohne Risikoprüfung, das ist natürlich echt ein Skandal, ne? Muss man wirklich sagen. Also wenn man an 20 Stellen im Genom gezielt was verändert, dann weiß ich nachher trotzdem nicht, was dabei rauskommt. Übrigens kommen wir dann wieder auf das Thema Bakterien zurück, weil Bakterien sich solche Schnipsel selbstständig einbauen. Die haben nämlich diese Genschere CRISPR-Cas erfunden. Also ich habe das für das neue Bakterienbuch von mir recherchiert. Also das ist gar keine Erfindung von Menschen, das haben Bakterien erfunden. Und diese freigesetzten fremden Gene, die werden dann möglicherweise durchgetauscht in der Natur und tauchen an ganz anderen Stellen wieder auf. Also man kennt das aus dem Rapsanbau aus Kanada, da gibt es gentechnisch veränderte Pflanzen. Und diese Resistenzen, die da eingebaut wurden, die tauchen dann plötzlich auch in Wildpflanzen in ganz anderen Provinzen auf. Also wo man sagt, okay, man kriegt den Deckel nicht drauf. Also natürlich, es gibt in der Natur finden auch ständig irgendwelche genetischen Veränderungen statt, überhaupt keine Frage. Aber wenn man selber da drin mit rumschnipselt, also ich glaube, die Bakterien zum Beispiel, die wissen besser, was sie tun als wir. Die machen das schon seit über 4 Milliarden Jahren. Und wenn der Mensch jetzt anfängt, auch noch in Wildpflanzen rumzuschnipseln und man muss es noch nicht mal kennzeichnen, dann sollte man tatsächlich etwas dagegen tun. Da gibt es verschiedene Petitionen, ihr könnt aber im Internet nachschauen. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar schon gewesen ist, die Parlamentssitzung. Aber das ist jedenfalls ein Unding, da sollte man sich unbedingt dagegen wehren, hast du vollkommen recht. Claudia, du stellst eine interessante Frage, und zwar, wie ich mit Kritik umgehe. Also ob ich das an mich ranlasse, also es geht vor allem um Kritik, nicht konstruktive Kritik, Beleidigung, Diffamierung auf diversen Kanälen und so weiter und so fort, wie ich damit umgehe. Weil es bestimmt nicht einfach ist. Ja, das stimmt. Also dich beschäftigen zum Beispiel, wenn du 10 positive Reaktionen hast und eine negative, beschäftigt dich die negative. Und selbst Robbie Williams hat mal gesagt, 10.000 Leute besuchen dein Konzert und 9.999 sind total begeistert. Aber wenn es eine Person im Publikum gibt, die es absolut unmöglich findet, dann beschäftige ich mich das sehr und bin von mir selbst enttäuscht, dass ich diese eine Person nicht auch überzeugen konnte. Ja, also ich kriege sehr viel Widerstand aus der Forstlobby. Das hat mich am Anfang auch echt sehr getroffen. Da war ich ja quasi alleine, ohne Netzwerk. Also vor über 10 Jahren. Und ja, also ich habe quasi auch vor 30 Jahren ja schon angefangen und dann ordentlich Gegenwind gekriegt hier im Revier, so im Kleinen. Und dann später über die Bücher natürlich auch im Großen. Und völlig unter die Gürtellinie, wirklich mit abstrusen Behauptungen, also die Bücher sind nur Märchen und das stimmt alles gar nicht und so weiter. Ne? Und wenn man mal dahinter guckt, dann sieht man, dass aus diesen Bereichen der Forstwissenschaft wirklich nur heiße Luft kommt. Das ist ärgerlich. Ich habe gelernt, diskutiere niemals in der Öffentlichkeit mit einem Idioten, weil die Außenstehenden nicht wissen, wer von beiden der Idiot ist. Aber trotzdem ärgert mich das, klar. Also mich triggert das genauso. Wir sind ganz, ganz viele tolle Zuschriften und Preise und was man alles gewinnt. Und dann gibt es aus diesen Reihen immer wieder Leute, die dann alles Quatsch. Und wenn man nachfragt, egal. Aber das leben wir ja in allen Bereichen. Und deine Frage war ja, wie ich damit umgehe. Ich halte das mittlerweile sehr gut aus, weil ich eben gut eingebettet bin, sozial eingebettet bin. Also erstmal meine Familie, meine Freundinnen und Freunde, mein wissenschaftliches Netzwerk, insgesamt ganz viele Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, die mich unterstützen. Auch in solchen Fällen übrigens, das war ganz toll, als das anfing, die Forstlobby da so gegen mich geschossen hat, haben sich auch viele Naturschutzverbände in Deutschland zusammengeschlossen und eine Mitteilung für mich herausgegeben, um mich zu unterstützen. Also das trägt. Also Widerstand, also diese... Also nicht konstruktive Kritik. Konstruktive Kritik ist toll. Die nehme ich auch sehr, sehr ernst und setze sie dann um. versuche natürlich Verbesserungen herbeizuführen. Aber nicht konstruktive Kritik, die führt zum Beispiel zu sowas wie dem neuen Studiengang sozial-ökologisches Waldmanagement. Darüber habe ich ja den Professor Pierre Ebisch kennengelernt, mittlerweile ein guter Freund von mir. Und wir machen viele tolle Sachen zusammen. Also die Forstlobby hat das Gegenteil erreicht. Sie hat erreicht, dass wir ein großes Netzwerk haben, was Veränderungen im Wald in Deutschland auf den Weg bringt. Übrigens, selbst hier im Podcast, da war ja mal die Geschichte, kam auch aus der Forstlobby, das Wood World Web gibt's nicht, ne? Pilznetzwerk gibt's nicht. Ne? Alles Quatsch, alles Fantasie von so Leuten wie Peter Wohlleben. Forstwissenschaftler sind ja keine Mykologen, die haben von Pilzen in der Regel nicht so viel Ahnung. Und daraufhin melden sich dann Mykologen, wie zum Beispiel Professor Michael Weiß aus Tübingen, mit dem ich hier auch schon eine sehr schöne Podcast-Folge gemacht habe. Und darüber wächst mein Netzwerk, ne, von netten Menschen. Also das habe ich schon häufig gehabt in dem Zusammenhang. Also mittlerweile muss er sagen, nicht konstruktive Kritik und Beleidigungen führen dazu, dass ich mehr Kontakte mit lieben netten Menschen habe und noch mehr Wissen ansammeln kann durch Kontakte in die Wissenschaft. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was diese Leute erreichen wollen. Und insofern kann ich mich an dieser Stelle recht herzlich für den Gegenwind bedanken. Der hat mich stark gemacht. Und im Übrigen, eine frische Brise um die Nase tut doch immer gut. Lieber Sascha, du schreibst schon in Klammern die treue Seele, weil du ja fast bei jeder Folge mit einer Frage dabei bist, was ich gut finde. Wir kennen uns ja auch persönlich. Du schickst mir Schnappschüsse deiner Wildkamera aus dem Garten deiner Eltern. Und da geht's um einen Fuchs, der vorbeikommt, ne? Und ein Waschbär sehe ich da drauf. Also bei uns ist, also der Waschbär hat ja auch so einen Ringelschwanz. Bei uns sind die ringelbeschwanzten Tiere in der Regel Wildkatzen auf der Wildkamera. Einmal hat man Waschbär, ne? Das habe ich, glaube ich, auch erzählt. Aber klar, hier in, bei euch in Hessen, Kellerwald, da ist natürlich deutlich mehr Waschbär-Alarm als bei uns. Und Füchse haben wir natürlich auch. Aber sehr schön, wunderbar. Also Wildkameras kann ich immer nur empfehlen. Es ist so schön zu sehen, was da eigentlich los ist im eigenen Garten, wo man sieht, in dieser Garten, der Fuchs würde zum Beispiel sagen, das ist mein Garten. Das bilden sich diese zwei Beine ein, denken, das wäre ihrer, das ist meiner. Und der Waschbär sagt, nein, das ist meiner. Und die Kohlmeise, die sagt, das ist meine. Und die Amsel sagt, nein, das ist mein Garten. Die Vögel singen das ja übrigens gerade kräftig heraus und sagen, das ist mein Revier. Und wenn da zufällig mal ein paar Menschen durchlaufen, lasse doch. Aber grundsätzlich ist es meins. Also alles, wo wir denken, das ist unser Besitz, unser Eigentum, das wird gleichzeitig überlagernd von Hunderten von anderen Tieren auch beansprucht und auch so markiert. Die haben halt bloß kein Grundbuchamt, die machen das anders, ne? Mit einem Kothaufen oder Urin oder mit Gesang. Also ich hätte die Vorstellung ganz witzig, dass so Parzellen mehrfach belegt sind von Individuen, die denken, es ist doch ganz klar, dass das mein Besitz ist. Und so denken Menschen halt auch. Also wir sind halt auch nur ganz normale Tiere. Dietmar, du hast ein Foto geschickt, da geht es um schneefreie Ringe um Baumstämme. Also man sieht Bäume im Schnee und um den Baum herum ist so nicht viel, 20 Zentimeter oder so freier Boden. Also wie, das steht wie in so einem kleinen Pflanzloch im Schnee. Wie das kommt, das kann man recht einfach erklären. Man sieht schon, dass der Schnee, auf dem Foto sieht man, dass der Schnee angetaut ist. Da liegen vielleicht, ich sag mal so 20 Zentimeter Schnee oder 30. Und an den Bäumen eben nicht. Also zum einen läuft dort Schmelzwasser herunter, aber was viel wichtiger ist, der Stamm ist dunkel und der Schnee ist hell. Und wenn die Sonne scheint, dann erwärmt sich der Stamm schneller. Es muss nicht viel sein, ne? 5 bis 10 Grad Temperaturunterschied, die sind da aber schnell zusammen, manchmal sogar mehr. Und das ist klar, das strahlt, ne, diese Infrarotstrahlung in die Umgebung ab und bringt den Schnee schneller zu schmelzen. Und wenn das gerade so, ich sag mal so um 0 Grad ist, also so ganz leichter Frost, dann machen 5 bis 10 Grad viel aus und bringen solchen Schnee im unmittelbaren Stammbereich zum Schmelzen. Und dann entstehen diese Ringe. Markus, du bedankst dich auch für den Podcast, sagst auch, dass dir das alte Intro besser gefallen hat, aber solange wir inhaltlich weiter auf dem hohen Niveau bleiben, kannst du gut damit leben, okay? Und wir schauen mal, wann sich alle daran gewöhnt haben. Du schreibst auch nochmal, dass du dich über eine gemeinsame Folge mit dem Podcast Lage der Nation freuen würdest. Da kann ich nochmal gucken, es ist ja schon mal angeregt worden hier, ob wir da was Gemeinsames zustande bringen. Muss ich mal schauen, das hängt ja auch von denen ab. Patrick, du schickst ein Bild von einem Baumpilz, der so einen Baumschwamm und fragst, was das ist. Man sieht, der hat so, man kann es kaum erkennen, so einen leicht rötlichen Rand. Das, ja, also man sieht es und das ist der rotrandige Baumpurling. Der wächst in so Konsolenpilz, sagt man auch, also immer schön waagerecht zum Boden. Also wenn der Stamm dann kippt, dann ändert er auch seine Wuchsrichtung von einem neu gebildeten Gewebe. Das sieht aus wie eine tote Fichte, wenn ich das richtig sehe. Da ist keine, kaum noch Rinde dran. Ganz typisch eigentlich, wächst auch an anderen Baumarten, aber an Fichte ganz besonders häufig zu sehen. Das ist ein Pilz, der zersetzt im Inneren das Holz und das ist ja nur der Fruchtkörper außen. Und der ist immer deswegen so schön in der Waage, damit die Sporen nicht nass werden. Die sollen ja nach unten rausrieseln und dann mit dem Wind weggeweht werden. Deswegen haben diese Konsolenpilze wie so ein Dach und das ist regendicht und schirmen quasi alles schön ab, dass das unten drunter trocken bleibt. Und deswegen ändern die auch die Wuchsrichtung. Wenn der Stamm mal umkippt, ne, dann sind die Neuaustriebe von diesen Fruchtkörpern, die werden dann auch schön wieder waagerecht zum Boden gebildet. Daran kann man übrigens erkennen, wie lang ein Stamm schon liegt. Ne? Also wenn da waagerechte Fruchtkörper also zum Boden dran sind, dann muss das schon ein bisschen länger her sein, weil diese Pilze wachsen halt doch vergleichsweise langsam. Uwe, du schreibst, die Schrift eines Humboldt-Buches wird Fraktur gewesen sein. Ja, genau, so heißt das. Ne? Ich habe ja, ich weiß gar nicht, was ich ja gesagt habe, irgend so eine altdeutsche Schrift. Und du warst übrigens auch schon mal bei uns, hast ein Foto dazu geschickt, dass du schreibst auch herzliche Grüße von Waldromantiker Uwe. Hältst das Buch Buch und Leben in der Hand und das muss oben in einem unserer Seminarräume von Haus Blattwerk gewesen sein, wo unten drunter das Café drin ist. Café Blattwerk hat am Wochenende übrigens auf. Da gibt es immer die guten Waffeln, esse ich nachher auch noch eine. Und da haben wir anscheinend ein Seminar gehabt, das hast du das Bild dazu geschickt und schreibst eben, dass diese Schrift, ich hatte ja geschrieben, dass das alte Humboldt-Buch von 1831 in Normalschrift, also wie heute, geschrieben ist und dann das jüngere von 1859 in so einer altmodischen Schrift. Da ist mir die Bezeichnung nicht eingefallen. Du schreibst eben, dass die Schrift, die nennt sich Fraktur. Dankeschön. Maximilian, du schreibst über eine Art Dokumentation, gute Nachrichten vom Planeten. Da geht es unter anderem um Maßnahmen zum Brandschutz im Mittelmeerraum durch die Forstverwaltung und zur Renaturierung. Also den Film habe ich nicht angeschaut, die Zeit habe ich leider nicht. Aber es geht um das aktive Eingreifen des Menschen in die genannten Ökosysteme mit dem Ziel, den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken. In diesem Sinne wird auch ein, zumindest vermeintlicher, Widerspruch thematisiert, welcher ein zentrales Thema deines Podcasts ist. Jetzt hast du nicht geschrieben, welcher Widerspruch. Ich vermute einfach mal, dass es zum Beispiel um Brand geht und man dort zum Beispiel Feuer legt. Also wenn es dieser Widerspruch wäre, das ist natürlich wirklich Irrsinn, dass man immer wieder die Vegetation, die Bodenvegetation runterbrennt, um brennbares Material zu beseitigen, das ist Quatsch, ne? Muss man mal so sagen. Natürlich können Brände leichter entstehen, wenn es viel brennbares Material gibt. Das gilt auch für Häuser. Und um Hausbrände, Wohnungsbrände zu vermeiden, müsste man die Häuser abbrennen. Die brennen ja nur einmal und dann ist rum. Dann entstehen keine Wohnungsbrände mehr. Das will natürlich kein Mensch. Und so ähnlich ist es bei Waldbränden. Wenn ich Waldbrände verhindern möchte, indem ich immer die Bodenvegetation abbrenne, dann wachsen ja keine Bäume nach. Also ganz im Gegenteil, wir brauchen viel dichtere Wälder, die dann wieder kühlen, die dann wieder Regen bringen. Alexander von Humboldt lässt grüßen. Also wenn man Waldbrände verhindern möchte, indem man Feuer legt, yo, also das, ich muss immer aufpassen, dass ich hier nicht zu heftig werde. Ich hätte beinahe gesagt, das ist ein Fall für eine weiße Jacke mit Ärmeln auf dem Rücken. Aber diese Leute denken ja tatsächlich, sie machen etwas Gutes. Und das von der Logik her klingt das ja auch erstmal vernünftig. Ne? Also die Bäume bleiben stehen, es ist nur ein Bodenfeuer. Und wenn es dann mal brennt, entsteht nicht so schnell ein großer Brand. Aber man überschreitet ja nie die Schwelle, dass dieses Ökosystem mal richtig ins Arbeiten kommt und sich wirklich regeneriert. Meistens brennt ja in diesen Gebieten Sekundärwald, verbuschtes Land, was mit dem ursprünglichen Ökosystem gar nichts mehr zu tun hat. Gerade im Mittelmeerraum ganz häufig nur noch Gebüsch. Das waren ja früher mal Eichenwälder, Eichenurwälder. Die sieht man da ja gar nicht mehr, ne? Zumindest im großen Teil nicht mehr. Und alles, was der Mensch dahin gebracht hat, Kiefern, Eukalyptus oder auch diese ganzen austrocknenden Gebüsche, das brennt natürlich sehr viel leichter. Also wenn ihr mal in Spanien wart, sieht man diese Waldbrandgebiete, das sind Sträucher, die da, diese Gerippe, die da übrig bleiben. Das ist ja gar kein Wald, der da brennt. Marion, du hast zwei Links geschickt. Da geht es um das Thema Straßensperrung für Feuersalamander, zum Beispiel in Wachenheim. Und wenn Autofahrer das ignorieren, da gab es dann wohl hunderte tote Feuersalamander. Das ist natürlich echt übel, ne? Wenn Leute denken, Mensch, ich hab's eilig und man sperrt eine Straße für Feuersalamander, also bitte, ne? Also irgendwo geht's wohl noch. Und fahren dann einfach drüber. Und wenn man weiß, dass diese Tiere bis zu 50 Jahre alt werden können, also es ist halt, ja, es bricht einem dann schon das Herz, ne? Also bei uns, wir haben ja über uns im Garten regelmäßig Feuersalamander. Also wenn wir von Fahrt abends vom Essen oder was nach Hause kommen und es hat geregnet im Sommerhalbjahr. Also sie sind jetzt schon wieder unterwegs, die Feuersalamander, seit ja, bestimmt 5 Wochen, 6 Wochen. Dieses Jahr ein bisschen früher, weil es halt früher wärmer geworden ist. Dann steigt einer von uns beiden aus, entweder meine Frau oder ich, und laufen vor dem Auto her und warnen quasi, dass damit man mit dem Auto nicht drüber fährt oder nehmen die eben an Seite. Also alleine bei unserem Forsthausgrundstück haben wir wirklich viele Feuersalamander und die sind so cool. Die behalten ihre Zeichnung zeitlebens. Da kann man sich eine kleine eigene Feuersalamander-Datenbank anlegen mit Fotos, wenn ihr in Gebieten seid, wo es regelmäßig Feuersalamander gibt, und mal schauen, ob ihr die wiederfindet. Vielleicht auch erst nach 10 oder 20 Jahren. Das ist wirklich cool. Coole Tierchen und schön, dass man dafür Straßen sperrt sogar. Und blöd, dass es immer noch Idioten gibt, die dann trotzdem durchfahren. Dorothea, du hast eine Frage zu Dämmen. Und zwar hast du vor einigen Tagen im NDR gehört von dem Vorhaben, den Deich entlang der Eider von darauf wachsenden Bäumen zu befreien, wie ich das einschätze. Ich hätte früher gesagt, Quatsch, lass sie doch stehen. Die durchwurzeln den Damm, die halten die Erde fest und so weiter. Dann hat mir aber jemand geschrieben, bin ja kein Deichexperte, dass das nicht so gut ist für die Deiche, weil wenn ein Baum umkippt, reißt er seinen Wurzelteller raus, macht ein Riesenloch in den Damm. Und die Dämme sind ja nun mal dazu da, die Menschen da vor einer Sturmflut zu bewahren. Also ich kann das schon verstehen, dass man in diesem Fall sagt, passt nicht so gut. Ne, so schwer es mir dann auch fällt, aber nochmal, ich bin kein Deichexperte und wenn der Deich sonst kaputt geht, also wenn man sagt, der Deich ist mir egal, da kann man auch wegmachen. Aber wenn man sagt, wir brauchen ihn dort dringend, dann sind zumindest große Bäume, bei Sträuchern sieht das sicher anders aus, aber große Bäume sicher kontraproduktiv. Gut, damit kommen wir zur allerletzten E-Mail, und zwar von Melanie. Melanie, du hast also erstmal Lob für den Podcast. Für dich übrigens, ich lese mir das wirklich sehr, sehr gerne durch, wenn ihr auch positive Resonanz gebt. Ich lese es halt nur nicht immer vor, ne? Und komme dann relativ schnell auf den Punkt. Aber vielen Dank schon mal. Und dann hast du bei Quarks, ist ja, glaube ich, vom WDR, ne, diese Plattform, oder ARD. Die haben auf, was ist das, Instagram oder was, ein Post veröffentlicht. Und zwar, das könnte die Lebensqualität von Allergikern verbessern, statt Begrünung verändern. Bäume pflanzen, die weniger Allergien auslösen, zum Beispiel weniger Birke, Hasel, Eiche, dafür mehr Ahorn, Fichte, Magnolie. Und noch ein paar andere Lösungsvorschläge. Ja, also gut, die Idee ist ja grundsätzlich richtig. Also Birke zum Beispiel ist ein starker Allergieauslöser, sollte man dann nicht pflanzen. Also in der Stadt, das ist eh kein natürliches Ökosystem, sollte man das nicht tun. Aber man sollte natürlich nicht, wenn man grundsätzlich, vielleicht nochmal so, Pflanzen, die sich durch Windbestäubung vermehren, klar, die lassen den Pollen halt fliegen und die das über Insekten machen, die halten den Pollen fest, den sollen ja die Insekten dort abholen. Also sollte man eigentlich sagen, man sollte Bäume pflanzen, die Blüten haben für Insekten und nicht Windbestäuber sind. Quarks hat aber das auf Allergien beschränkt und also Fichte zum Beispiel ist ein Windbestäuber, die staubt irre. Ne? Und also ich merke das auch in den Augen, ich reagiere nicht allergisch, aber das reibt wie Sandkörner. Und Fichte, sorry, ist eine Baumart aus der Arktis, die in den Städten geht, die kaputt. Keine gute Idee, Fichte in Städten zu pflanzen. Also Quarks, ihr solltet Fachleute fragen, bevor ihr sowas veröffentlicht. Nicht einen Post nach dem anderen raushauen, ist mir schon mehrfach aufgefallen. Da sind auch gute Sachen dabei, aber da sind auch wirklich viele Dinge dabei, wo man sagt, Leute, da hätte man mit ein bisschen mehr Recherche mehr machen können. Und das darf man dann eigentlich schon auch erwarten. Also, wenn, dann muss die Lösung heißen, das steht ja da auch. Ein Satz drunter steht, mehr Pflanzenarten, die von Insekten bestäubt werden, statt sich durch Pollenflug zu vermehren. Aber dann dürft ihr, liebes Quarks, oben nicht die Fichte aufführen als Alternative, weil die ist Windbestäuber. Ne? Also bitte ein bisschen tiefer recherchieren. Und Magnolie, sowas doch nicht. Tipp kann immer nur sein, heimische Baumarten. Heimische Baumarten, damit alle was davon haben, auch die heimischen Insekten, die darauf spezialisiert sind. Ne? Also Ahorn ist richtig, das kann auch theoretisch Kirsche sein. Also wenn man das auf Allergien hinnimmt, ne, dann ansonsten Feldahorn, Elsbeere. Also es gibt eine ganz, ganze Reihe von tollen heimischen Baumarten, die man nehmen kann und dann auch nehmen sollte. Also vielen Dank für den Hinweis. Dann haben wir das nämlich auch schon mal aufgegriffen. Es ist ja zumindest in einigen Teilen von Deutschland immer noch Baumpflanzsaison. Und wer weiß, vielleicht entscheidet ihr euch auch bei eurem Garten für den passenden Baum. Ja, ihr Lieben, damit sind wir schon wieder durch. Und hat mir wieder viel Freude gemacht. War wieder eine ganze Reihe verschiedener Themen dabei. Ich finde das wirklich toll, was ihr immer schreibt. Und ihr seht, das reicht immer für eine recht lange Podcast-Folge. Ich guck mal gerade, wie viel haben wir denn jetzt hier? Schon über 50 Minuten, ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören, dieses bunte Potpourri. Ich bin nachher wieder draußen im Wald, na klar, wo auch sonst, mit einer Gruppe an der Waldakademie. Ich arbeite da echt gern, übrigens auch am Wochenende. Dann denken viele Leute, was macht der da eigentlich am Wochenende? Ich habe dafür unter der Woche frei. Wir sind dann zum Beispiel mal ein paar Tage in Paris. Das ist ja hier von uns aus, fahren dann zum Kölner Hauptbahnhof. Dann ist das 3,5 Stunden Zugfahrt, das ist ja nix. Und buff, ist man im anderen Land, in einer anderen Hauptstadt und erlebt was ganz anderes. Ich muss mal schauen, ich müsste da eigentlich mal mindestens eine Kurzfolge aus Paris machen. Vielleicht mache ich das auch, aber das kann ich noch nicht 100% versprechen. Das hängt ein bisschen davon ab, was wir da sehen. Wir werden auf jeden Fall viel zu Fuß gehen. Vielleicht schaffe ich das in den autofreien Bezirk um Notre-Dame. Ich überlege gerade, so entstehen Folgen, weil die haben ja da, man hat ja irre viele Parkplätze weg, kleine Stadtparks. Mal gucken. Also eine Langfolge werde ich wahrscheinlich deswegen nicht machen, weil es ist halt Urlaub, ne? Und selbst wenn es nur ein paar Tage sind, dann wird meine Frau zu euch sagen, nee, komm, also irgendwann ist mal genug mit Arbeiten. Aber eine Kurzfolge, die könnte ich eventuell rausholen. Und weil ja, doch, das muss ich eigentlich machen, weil die Pariser, die machen das echt gut. Also die bringen so viele Bäume in die Stadt, nehmen dafür eben Parkplätze weg und entsiegeln große Plätze in der Stadt. Habe ich zumindest gelesen. Und ich war ja schon öfter in Paris, aber ich habe mir das da nicht speziell angeguckt. Das werde ich dann nächste Woche mal machen. Und dann in einer Kurzfolge berichten, wenn es klappt. Wenn nicht, berichte ich was anderes. Aber wir schauen mal. Also ihr Lieben, lieben Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir riesen Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen, bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.